Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Ann-Marlene, du grinst schon so lustig. Ich liebe
Ach komm,
das.
Nee, echt jetzt.
Ja, wie du hier immer mich über unseren Videocall anschielst, schon wenn ich die Begrüßung spreche, das finde ich, dann habe ich noch bessere Laune als ohnehin schon.
Ach komm.
Doch.
Ich glaube, das werde ich den ganzen Podcast heute durchsagen. Ach komm.
Ach komm, genau, ja.
Das ist, da weißt du was, als du das Thema heute genannt hast, was du gerne möchtest, da habe ich ja auch gesagt, ach komm, ach nee, jetzt, echt?
Ja, das zwingt sich geradezu auf. Genau, dann komme ich damit jetzt auch gleich um die Ecke. Und zwar anlässlich der Fußball-EM, die bei uns jetzt gerade in der Redaktion wieder für ganz, ganz schwitzige Hände, vor allem bei den Sportkollegen sorgt und große Euphorie und Freude. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es bei uns in der Redaktion aussieht. Ein riesen EM-Stadion mit ganz vielen Bildschirmen und so. Also das Thema ist allgegenwärtig.
Ja. Darf ich kurz fragen, weil du jetzt auch sagst, Sportskollegen, gibt es auch bei Sportskolleginnen?
Nee, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich deswegen, in dem Moment habe ich innegehalten, als ich es gesagt habe, und da fiel mir auf, die gibt es tatsächlich, glaube ich, bei uns in der Redaktion aktuell nicht. Vielleicht freie Mitarbeiterinnen, aber in dem Kernkollegenstamm gibt es aktuell keine Kolleginnen. Ich war ja damals, ich habe ja auch, meine Anfänge waren ja auch im Sportjournalismus, ich war auch damals bei uns in der Redaktion, die im Sportressort die Quotenfrau für eine ganze Weile. Also das ist irgendwie noch eine absolute Männerdomäne.
Aber warum warst du eigentlich da? Bist du wirklich so eine Sportskanone? Also du interessierst dich auch dringend dafür? Oder
ja, doch schon. Also was heißt jetzt, will nicht von mir sagen, dass ich so eine Sportskanone bin, aber ich habe es zumindest studiert und habe da durchaus auch eine Affinität. Allerdings muss ich sagen, und darum soll es ja heute gehen, jetzt nicht so sehr zu dem Thema Fußball. Es ist ja EM, juhu, genau, haben wir schon gesagt. Und ein Thema, was mich in dem Zusammenhang immer wieder beschäftigt und was wir uns auch immer mal wieder so journalistisch schon vorgeknöpft ist, was glaube ich aber auch gerade bei Männern sehr, sehr, sehr sensibel ist, ist dieses Thema Homoerotik im Fußball.
Ach, da willst du hin.
Ja, darf ich hin.
Darf ich noch einen schlechten Witz machen, den ich gerade zugeschickt bekommen habe?
Ach, just in diesem Moment.
Weil du gerade mit Kollegen und Kolleginnen und so, das hat mir ein sehr genderbewussten Gynäkologe geschickt. Aha. Und da sagt die Frau, ich weiß, dass du gestern Abend nicht bei einem Kollegen warst, sondern bei einer Kollegin. Und er antwortet, fängst jetzt auch mit diesem Gender-Quatsch an. Nein, aber vielleicht gibt es wirklich hier ein paar Unterschiede beim Fußball.
Ich glaube,
weißt du, was schon. Du gerade schon erklärt hast. Das ist das eine. Und das Thema, was du gerade eingeführt hast, Homophobien, das hat ja dann hier auch mit den Männern zu tun.
Ja, absolut.
Was verstehst du darunter oder wie kommst du darauf?
Also ich wollte noch gar nicht gleich so in das Thema Phobie reingehen, sondern erstmal so dieses Thema Homoerotik, weil mir einfach immer wieder auffällt, ich hoffe nicht, dass ich jetzt allzu sehr die Klischeeschubladen aufmache, aber ich glaube, es geht doch vielen Frauen, vor allem so, mit denen ich mich auch drüber unterhalte, dass es im Fußball, also im Männerfußball, dann doch im Vergleich zum sonstigen Alltagsleben sehr touchy zugeht. Ne? Also es wird sich viel umarmt und auf die Schultern geklopft und gekuschelt und geschmust. Und nicht nur, wenn ein Tor fällt, sondern auch, wenn jemand was gut gemacht hat oder wenn man... Oh, da ist unglaublich viel männliche Emotion drin, finde ich. Also gerade so, als würde dieser Sport nur geschaffen dafür, dass Männer ihren Emotionen mal so richtig freien Lauf lassen können.
Ich wollte gerade sagen, haben Männer etwa Emotionen und wollen berührt werden, können alle möglichen Gefühle rauslassen? Ja, na eben.
Ja.
Und hier ist tatsächlich ein Bereich einfach, wo das... Ja, toleriert wird.
Ja, naja, vor allem auch von Frauen ja sowieso, ne? Das will ich ja auch gar nicht in Abrede stellen.
Ja.
Aber auch Männer untereinander, was ja sonst, finde ich, schon nach wie vor, und da hast du ja auch gerade in dem Zusammenhang das Wort Homophobie mit ins Gespräch gebracht, was ja noch, würde ich sagen, so in großen Teilen der Gesellschaft nicht so, vielleicht auch ein bisschen generationenabhängig, nicht so gern gesehen wird oder vielleicht auch regelrecht verpönt ist.
Was ist verpönt?
So dieses Zuneigung unter Männern zeigen. Das ist so abseits.
Ach so, weil du gerade Homophobie gesagt hast, genau. Verpönt. Mhm. Du meinst aber das Berühren.
Das Berühren untereinander abseits vom Fußball ist das ja irgendwie für viele, also Männer auch, die ich kenne, noch irgendwie was bisschen Befremdliches. So, ne?
Ja, und du hast recht, also ganz kurz dazu, du weißt, wir haben ja über den Dreier gesprochen.
Genau.
Ja. Und da gab es ja auch ein paar Studien dazu, wo es auffällt, dass Männer entweder den Dreier nutzen, um diesen prekären Bereich auszutesten, also nämlich doch noch einen Mann mit im Bett zu haben, aber dass die meisten es ausgerechnet nicht wollen, sondern unbedingt eine Frau wollen, weil sie eben denken, wenn mir das gefällt mit einem Mann im Bett, bin ich schwul. Und das ist so dieses, das ist diese übertriebene Reaktion, dass wenn einem was gefällt oder es geht so weit, dass ich höre, oh Gott, wenn ich meine Vorsorgeuntersuchung beim Urologen mache und mir das Gefühl doch gefallen hat, nicht die ganze Situation an sich, aber man merkt plötzlich was Tolles an der Prostata, wenn der Finger eingeführt wird, dass die denn, oh Gott, dann bin ich schwul. Also dieses, wenn mir was gefällt und das war ein Mann oder da, wo viele Homosexuelle ihren Sex machen, nämlich anal, oh, dann bin ich auch gay. Mhm. Und das ist wirklich, das möchte ich einfach mal wirklich grob betonen. Was heißt denn hier gay? Also nur weil einem was gefällt, heißt ja nicht, dass man plötzlich ausschließlich dann auf Männer steht. Aber viele haben Bi Tendenzen. Und jetzt, worüber wir jetzt sprechen, Caro, das ist einfach alle Menschen, ob Frau oder Mann, brauchen es, berührt zu werden und haben Gefühle und können sie ausleben. Und du hast, ich glaube tatsächlich, dass es mit dem Fußball ja diese Spielen, da gibt's auch so Testosteron-Theorien, das fixiert auf den Ball und dieses Laufen und Muskeln und so weiter, auch für Männer ganz wichtig ist. Aber du, dieses, dass es so eine Gemeinschaft ist, wo ich wirklich Gefühle leben kann, Zuwendung, Emotionen, Berührung ist sicher nicht unwichtig, warum es so nicht nur gerne gemacht wird, sondern auch gesehen wird, also angeschaut wird im Fernsehen.
Ja, und da scheint es so völlig entkoppelt von dem restlichen Gesellschaftsempfinden. Ja. Ne? Da ist es komplett toleriert, also das Tränen der Rührung fließen auf den Tribünen und auf dem Feld und so. Ja. Ne? Und das wird sich innig und bekuschelt und alle auf einen Haufen geworfen, wie auf dem Welpenhaufen, finde ich manchmal. Und da, als ob da so all diese Fantasien, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, diese homophoben Fantasien, sind da völlig von irgendwie abgetrennt. Das finde ich jedes Mal wieder, also mich selbst stört das überhaupt nicht. Da muss ich mich vielleicht auch gleich mal, ich finde das eigentlich schön. Ich gucke mir das auch gerne an. Also mich befremdet das auch nicht.
Fußball?
Ja, auch wenn, Fußball gucke ich mir gerne an und ich finde es auch schön, wenn die Männer da so irgendwie ihren Emotionen freien Lauf lassen, aber ich muss schon immer so ein bisschen auch in mich rein schmunzeln, weil es da halt einfach so was Entfesseltes hat, ne? Im Gegensatz zum sonstigen alltäglichen Leben, wo man es, finde ich, tendenziell eher halt nicht so offen sieht.
Ja. Ja, ja. Also, und du hast noch was gesagt vorhin, dass es vielleicht auch eine Generationssache ist. Ja. Weil man sieht es nämlich schon öfter bei jüngeren Männern.
Das stimmt, genau.
Also bei Jugendlichen und so, die sich also da in der Entwicklung sind und schon begonnen haben, verschiedenste Sex zu haben oder Beziehungen zu führen und so. Ich habe es ja auch bei meinem Sohn gesehen, er ist jetzt Ende 20, aber damals, als sie 16 waren, da saßen auch die Jungs in der Nähe voneinander oder im Arm oder klapsten sich mal oder so, die berührten sich. Also ganz anders als früher, ja.
Wobei selbst da, also, wenn ich so Bilder auf der Tribüne, so die Fans jetzt von meinem inneren Auge vorbeiziehen lasse, auch da fast Generationen unabhängig, auch die älteren Herren sind da völlig ergriffen, ne, und Arm in Arm.
Ja, ja.
Also da finde ich,
ist ja bei Fußball ja, ne,
das
ja,
ist
ja
irgendwie völlig losgelöst vom Rest.
Ja, ich meinte nur, dass es in der Allgemeingesellschaft ist es eine Generationsunterschied.
Das würde ich auch definitiv unterstreichen. Also auch so diese ganzen despektierlichen Schimpfwörter wie weiß was ich, Schwuchtel, Tunte und Kuh, ne? Also das die sind ja irgendwie noch sehr präsent, aber ist tatsächlich, ja, würde ich auch sagen. Also was glaubst du, womit hängt das zusammen? Also was hat sich da verändert im Laufe der Jahre in den Generationen, also zwischen den älteren Generationen, ich sage jetzt mal irgendwie 50, 60 plus und jetzt den Jüngeren, die nachkommen?
Ja, also das Ding ist ja, das sind ja die alten muffigen Regeln aus den 40er, 50ern oder so, die Moral und so weiter. Und da war es ja, die Frau ist so und so, der Mann ist so und so. Und eins bei dem Mann war ja eben, er hat seine Gefühle im Griff, im Gegensatz zu der Frau. Mhm. Und daraus wird denn ja schnell, die haben weniger.
Ja.
Weil die zeigen die so wenig und machen das alles mit sich aus, wogegen Frauen ja immer erzogen sind, dazu zu reden drüber,
ja,
mit allen möglichen, mit Freundinnen oder, weil der Mann ja oft nicht will. Und also das waren so die alten Regeln, so musste es sein. Ein Mann, der eher geredet hat oder weich war oder strickte oder irgendwas, war dann so ein Warmduscher, so ein Weichling.
Warmduscher, genau.
Und Frauen, die sowas nicht gemacht haben, also nicht geredet haben, so waren immer so harte Emanzen. Mm. Also dann kommen ja die ganzen 60er und 70er mit den Geschlechterrollen, die sich da ein bisschen aufweichen und austauschen. Und dann kommt das Problem, die Frauen werden zu hart, um sich durchzusetzen. Und die Männer werden zu weich, um ein Standing zu haben, ja, in jedem Bereich. So, und das ist jetzt ja 60er, 70er geworden. Und jetzt kommt die neue Generation. Man könnte jetzt sagen, zum Beispiel mein Sohn und Freunde, und wir sind die Babyboomer, ich jetzt, genau, 64 geboren. Wir haben ja mitgekriegt, dass Frauen was können wollen dürfen und Männer auch weich sein dürfen. Und das bringen wir unseren bei. Mhm. Und das heißt, die Generation, die da so um die 25, 30 sind, die haben schon anders gehört. Und deren Kinder, weil sie bekommen ja jetzt auch welche, die sind denn noch offener. Und das heißt, es passiert was in der Gesellschaft. Es ändern sich diese Dinge, aber es gibt auch Studien dazu, die zeigen, wie heftig und tief und fest diese Rollen noch sitzen. Nämlich solche Studien, wo Erwachsenen denken, dass sie Part sind einer Studium, wo es um die Göhren geht. Dabei geht es aber um die Erwachsenen.
Okay.
Man lässt quasi Erwachsenen reinkommen und die sollen dann irgendwas sagen, tun mit den Kleinen und die wissen nicht, dass die Kleinen in der falschen Klamotte gezogen sind, nämlich dass Jungs mit Rosa sind unterwegs sind und umgekehrt. Also es sind Kinder, die so klein sind, dass man es nicht sieht.
Noch nicht weiß, okay.
Und genau, und da gibt es ganz klare, es gibt auch andere Studien, die da so ähneln und so weiter. Und da gibt es ganz klare Ergebnisse, dass es komplett davon abhängig ist, also welche Gefühle, welche Handlungsweisen, welcher Blick auf diese Kleinen geworfen wird und wie mit welchen Attributen diese Kleinen ausgestattet werden, dass es nur davon abhängig ist, wie die eintretende Person beurteilt, zu welchem Geschlecht dieses Kind gehört.
Ja.
Also dann, wenn die denken, dass es ein Mädchen ist, dann ist es eben gefühlvoll und vor allem wird auch entsprechend gelobt und gefördert.
Das stimmt.
Ach, das hast du aber toll erklärt. Und ach, guck mal hier, und immer mehr so zum, wenn die schmeißen mit irgendwas, nein, man schmeißt ja nicht mit den Sachen. Und wenn die denken, dass es ein Junge ist, das hast du aber toll geschossen.
Ja.
Und also mehr zur Handlung und Aktivität und Bewegung animiert wird und bei den Mädchen das eher unterbunden wird und so weiter. Also bei den Mädchen, bei den Jungs, die rosa Klamotten anhaben.
Ja.
So ist das zu verstehen. Und deswegen, da wird es auch, weil man ja noch Opas hat und noch Uroma und Opas. Und die führen natürlich die alten Dinge vor.
Ja, klar. Das ist
also kann man jetzt, was ich versuche zu erklären, ist, dass es sehr langsam dauert, sowas zu ändern.
Absolut.
Und dass es aber am Passieren ist.
Ja.
Und ich sehe es, wie weit das in die Sexualität reingreift. Bei Beziehungen auch, und unter anderem zum Beispiel, dass auch die Monogamie und so in Frage gestellt wird. Man guckt, bin ich bi, bin ich gay und wie möchte ich leben und mit wem und wie lange, ob serielle Monogamie, das sehe ich auch in meinem Podcast, Caro, der noch nicht gestartet ist, aber mein zweiter Podcast, der in Juli startet, ich weiß auch noch nicht, wie es heißt, das Ding, aber wir haben schon 8 Gespräche geführt und da waren erstaunlich, ja überzahlmäßig Leute, die es anders machen.
Okay.
Junge Leute, Mitte 20, Mitte 30, die neue Dinge ausprobieren und wo es klappt.
Ja.
Also es ist ganz spannend. Ich bin wirklich überrascht, weil wo es bei den 50-Jährigen in der Praxis, 60-Jährigen, also bei den 60-Jährigen ist es eher so, meine Ehe funktioniert nicht. Und bei den 50-Jährigen ist es, ja, mit der Lust wollen wir nicht öffnen.
Ja, okay.
Aber da die öffnen nicht einfach. Mhm. Die machen sich Gedanken und fragen, wie können wir das machen, welche Regeln braucht es und so weiter. Und auch, ups, ich habe auf mein eigenes Geschlecht reagiert und so. Also es ist einfach bei den Jüngeren erlaubter, die tun was, die versuchen was und da kommen ganz neue Dinge. Mhm. Und ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Generation wird es anders sein. Ja. Und das, ich habe es oft gesagt, Caro, in unserem Podcast, da sind wir auch da, wo wir wieder angefangen haben, dass man auch viel mehr junge Männer sieht mit Kindern, die Freude haben, alleine zu sein, mit unterwegs. Ja. Und auch viel mehr Männer nehmen endlich den Erziehungsurlaub in Anspruch, der ja am Anfang gar nicht genommen wurde.
Ja, da ist bei den älteren Generationen, zumindest bei Großteil, ne, ich will da ja jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist gleich noch so viel mehr Bewertung drin. Ne? Und ich habe das vorhin nochmal nachgelesen, tatsächlich bis 1969 stand ja Homosexualität auch noch unter Strafe. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist da sogar mitunter Gefängnisstrafe. Also was da auch so für einen Druck drauf lag und Sanktionierung, das ist,
das ist klar. Ja, und das du sagst jetzt müssen wir die Welt angucken. Ja. Das ist mit Todesstrafe verbunden in einigen.
Ja, ich
heute
weiß. Immer noch.
Mit einigen, in einigen Ländern, Und wenn man dann ein bisschen europamäßig geht, also weitergeht, dann gab es ja auch in der Schweiz und zum Beispiel, ich mache ja auch gerade dieses Graphic Novel, Let's Talk About Sex für Frau Dr. Siftan, eine Freundin von mir in der Schweiz. Mhm. Und da geht's ja um so, wer geht zum Sexualtherapeuten als Graphic Novel gemacht, also Zeichentrick. Mhm. Und eine Geschichte ist auch so ein junger schwuler Mann, der so beschreibt, wie er das alles gemacht hat. Und da, ich habe die Texte übernommen und muss sie nur upgraden quasi. Also die das alle am Anfang gemacht haben, haben's nicht fertig gemacht. Mhm. Und da las ich gerade, das wurde von der Lektorin entdeckt. Ich habe da sagte der junge schwule Mann in dem Graphic Novel, naja, es ist ja auch besser geworden. Jetzt dürfen ja Schwule auch fast heiraten. Ja. Und die Lektorin bemerkte, nee, das dürfen die schon lange. Und ich, ja, den hatte ich komplett übersehen, weil ich dachte, ja, es ist in der Schweiz noch so. Hm. Richtig, weil es in der Schweiz noch so war.
Okay.
Und das waren Texte von 2017. Hm. Das heißt, die dürfen es nicht lange.
Ja, nee, ganz kurz.
Und in Deutschland ein bisschen länger und in Dänemark noch viel länger. Und deswegen, es ist falsch zu sagen, dass es normal ist und dass es also geworden ist. Natürlich ist es normal in meinen Augen, aber dass es bei den meisten Menschen da draußen anerkannt und angenommen ist, das stimmt
einfach nach wie vor nicht. Das würde ich auch sagen. Und vielleicht nochmal zurück zum Fußball. Da habe ich insbesondere das Gefühl, dass es da noch dieses sehr alte Männlichkeitsbild und Ideal ist, was da gelebt wird, oder? Also ich habe das Gefühl.
Also was ist ein richtiger Mann? Ja. Und ein richtiger Mann ist in der Meinung der meisten laut Studien und Umfragen und so weiter definitiv nicht schwul.
Nee, genau. Also deswegen finde ich diese Schere spannend, weil einerseits wird dieses alte, dieses alte Männlichkeitsbild da irgendwie noch sehr gepflegt, ne? Ja. Und trotzdem die verstehen es ja selbst nicht als homoerotisch, aber diese Touchy-Komponente dazu, das ist schon irgendwie nochmal so, was glaubst du denn, warum im Fußball noch diese alten Männlichkeitsbilder so vorherrschen sind? Ich meine, es gibt ja, glaube ich, wenn ich nicht falsch informiert bin, ist gerade mal ein Profi, Fußballprofi, das war damals der Thomas Hitzlsperger, der sich geoutet hat nach seiner aktiven Karriere, wohlgemerkt, wirklich in der Nationalmannschaft. Genau. Ich glaube, es hat niemand weißt du von irgendjemandem, der da nachgezogen ist?
Wenig. Gab es ja, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, wann er war jetzt gerade, ich meine, da gab es gerade was vom Jahr oder sowas, eineinhalb. Also da geht ja auch so um Verträge und viel Geld und da bestimmt der Club und der Trainer alles Mögliche. Und das geht ja auch so weit, zum Beispiel, weißt du, dieses Ding von, dürfen sie Sex haben am Abend vor einem wichtigen Spiel und sowas.
Genau.
Also diese Sachen, die immer wieder da stehen, da geht es ja aber tatsächlich um Testosteron, die Hormone und die man braucht. Und jetzt kommt's. Das Testosteron, also das männliche Hormon, es gibt viel mehr, DHEA, ganz andere wichtige Dinge, die zusammenspielen. Es ist sehr komplex. Aber generell der große, große Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ja, dass ein Mann, der ein Mann ist und sich oft auch als eins fühlt, mehr Testosteron und weniger Östrogen hat, und bei den Frauen ist genau umgekehrt ist. Aber ja, Frauen haben auch Testosteron. Und hohe Testosteronwerte bei einer Frau, da könnte man erwarten, sie ist so wie ich, also zielgerichtet, laute Stimme, also Power. Mhm. Damit wurde es sehr, sehr oft verbunden. Also Mann sein gleich hohes Testosteron, gleich Aggression, Zielgerichtetkeit, Ausdauer und so weiter. Ja. Und das ist ja das, was in so einem Sport erwartet wird und verlangt wird. Also ja, das ist wirklich, und gewinnen und oben, also wir Männer, ein Haufen Männer, wer ist der Stärkste? Ja. Weil es ist ja nicht nur das Team, sondern auch, wer sind denn die, also die Angriffsspieler oder so, ja, wer ist da wichtig? Ja. Also dieses, wer Team, Anführer und. Also das wird einfach mit Stärke assoziiert, dieses, die Lage im Griff halten.
Ja.
Haben, meine ich, im Griff haben und dann so durchziehen und so weiter. Ja. Die werden ja geradezu idealisiert, ja, und absolut. Idole, ja, entstehen, ja, und. Wie die das schaffen. Und siehe da, wenn ich jetzt noch einen Mythos aufgreifen, ja, darf, egal wie dumm.
Oh, ja. Oh,
also wie viele Interviews, ja, gab es, bitte? Ja. Ja, aber wie viele Interviews gab es, wo du sagst, was für eine unsägliche Antwort war das?
Ja, das stimmt.
Und ich nenne keine Namen, nein, aber das heißt vielleicht auch nicht generell dumm, das ist ja auch eine Wertung, ja, dass die zum Teil Fußballspieler dumm sind, nein, aber wer wirklich einen Ball im Griff hat, ja, der braucht auch nur das, und er kann ein genialer Fußballspieler sein und vielleicht im Formulieren nicht so gut sein, also ja, egal jetzt, ja, aber ich will damit sagen, es geht um die Kraft auf dem Spielfeld und da es bringen.
Ja, ne, und Homosexualität ist dann eher so mit weich, ne? Also es ist so was Weichliches wahrscheinlich, ne? Da passt das, ja, steht in totalem Kontrast, zumindest das Bild davon zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne? Zu diesem,
ja, das ist der kraftvollen Mythos. Bild,
das ist der Mythos.
Dass die Mythos ist, dass Fußballspieler, sage ich schon, dass so ein typischer, sage ich jetzt typischer Schwuler ist weich,
ja, das meine ich,
die Beine, ja, und, ja, und benimmt sich ein Schwachsinn. Ja. Es gibt so viele, da die können, also da gibt's ja auch sogar so bestimmte Typen von Gays, die gerade richtig, also richtig auf typisch männlich, also die Bären, die behaarig und auch vielleicht ein bisschen übergewichtig, das ist so eine Art Truppe, die selber damit werben, sage, ja, ich jetzt. Also die sind so typische Bärenmänner, oder es gibt andere, die so, ich sag jetzt Biker-Männer, also die ganz, ganz männlich mit große Beule in der, also Beule, wie ich immer sage, Wölbung in der Hose, und männlich in Leder vielleicht, oder also Kraft, ja, kraftvolle Männer. Es gibt eben, gibt's eben alles, ja, wie auch bei allen Frauen oder bei unter allen Menschen.
Ja. Ja. Hat das, meinst du, das allein ist der Grund, warum es so, also ich meine, es wird definitiv allein schon statistisch gesehen auch homosexuelle Männer in der Fußball-Bundesliga oder im Fußball, ja, im Spitzenfußball,
natürlich,
geben. Glaubst du, das ist der alleinige Grund, warum die sich da nicht so zeigen wollen oder sich dazu bekennen? Also wir haben es ja jetzt auch gemerkt, ne? Wir haben ja uns versucht, für unsere Podcast-Folge heute jemand Aktives aus dem Profifußball hier einzuladen als Gespräch. Ja. Es ist schwer, ne? Also ihr seht ja, es ist uns nicht gelungen. Es ist wirklich, es gibt kaum jemanden, der da gerne und offen drüber sprechen möchte. Also glaubst du?
Worüber?
Über dieses Homosexualität im Fußball, also oder ne, homoerotisches.
Also das wolltest du.
Homoerotisches Verhalten.
Ich weiß gar nicht, hast du so angefragt, hast du so versucht, jemanden zu finden, der darüber,
ja,
sprechen,
der,
würde?
Ja, das ist klar. Das ist ganz, ganz schwer. Also na gut, ich muss, nein, ja schon, wir können ja, nein, jetzt nicht hier dann überraschungsmäßig im Podcast damit um die Ecke. Wir,
nein,
wollen ja auch niemanden verkratzen. Okay. Also muss man ja schon offen anfangen.
Okay.
Und das war extrem schwierig. Also da habe ich gemerkt, was da noch für Scham und Unwohlsein und so mit verbunden ist.
Ja, aber das ist generell. Wer möchte gerne über Sex sprechen? Wenige. Welcher Mann möchte über Sex sprechen? Noch weniger. Mhm. Also öffentlich. Und welcher Mann möchte den Lieblingsnationalsport Fußball jetzt mit Gay verbinden und darüber sprechen?
Kaum
da
einer.
Könnte ich sagen, ich würde sagen, wenn du das hingekriegt hättest, grandios, also das ist klar. Ja, ihr merkt schon, das war, Caro und ich haben drüber gesprochen, das war nämlich Caros Thema heute, ich weiß nicht, ob ich das,
ja,
am Anfang schon sagte.
Genau.
Ah ja, und dann hast du gesagt, ich versuche mal jemanden für das Gespräch zu finden, und ich wusste tatsächlich nicht, dass du das hier versuchst.
Ja.
Also das hätte ich auch gesagt, das ist unmöglich.
Ja, ich
aber jetzt war es auch unmöglich. Ja,
ja, ich habe gedacht, da kann man gute Kontakte nutzen, aber auch das war sehr, sehr, sehr schwer.
Okay.
Ja, da, sehr schwer.
Ja. Und ich finde, da gab es ja nicht mal eine Antwort.
Das sagt ja auch viel aus.
Ja, aber ich meine es wirklich ernst, auch für Podcasts oder meine Sendung und so, das ist ja schwierig, Leute zu finden, weil ich finde, es gibt auch eine natürliche Charme, und die darf auch sein. Wer redet gerne über Sex? Ja, ich, weil ich tiefenentspannt damit bin. Und ich kann auch über meinen reden. Das tue ich allerdings nicht häufig und tiefgehend im Podcast, weil das möchte ich nicht. Es ist nicht, weil ich es nicht könnte. Aber man muss auch eine gewisse Privatsphäre haben dürfen. Und da ist es in dem Bereich mit Männern und Fußball einfach, also das ist ein No-Go. Also das geht einfach nicht, Caro.
Nach wie vor. Ja. Also ist es dieses, ich frage nochmal, ist es dieses Männlichkeitsbild-Ding, was da noch vorherrscht, was es so schwer macht, sich da irgendwie auch zu bekennen? Oder ist es dann die Angst, dass man sich dann nicht mehr so unbefangen so irgendwie in den Armen liegen kann oder so, wenn sich da jemand zur Homosexualität bekennt?
Das ist die normale Scham. Mhm. Und das ist auch richtig. Kombiniert damit, ich grete jetzt in einen Bereich rein, wo es um reine Männlichkeit geht und wo sich ganz, ganz viele Leute auf die Füße getreten fühlen können. Und du sagst ja, ein ehemaliger oder hier und da, sie äußern sich einfach nicht. Das geht nicht. Das müsste schon ein sehr differenzierter, reflektierter, mutiger Mensch sein, mit Humor auch, der sagen könnte, ja, lass uns kurz drüber sprechen. Das wäre wirklich interessant, aber da muss sich wirklich erst einer trauen. Es ist die Mischung, weil das ist ein heiliges Gebiet.
Ja gut, und es berührt einfach, glaube ich, ganz, ganz stark in dem Bereich auch, vorsichtig gesagt, dieses Thema Homophobie, was einfach ja noch nach wie vor, wie du gesagt hast, Thema ist auch, ne? Also das ist ja nicht so, dass weil jetzt irgendwie Männer heiraten dürfen oder Frauen, ne? Oder eine eheliche Gemeinschaft eingehen dürfen, dass es deswegen komplett gleich gesellschaftlich anerkannt ist. Davon sind wir, also das merkt man einfach. Und da, finde ich, potenziert es sich ganz besonders in diesem Bereich. Davon sind wir irgendwie trotzdem nach wie vor weit entfernt.
Ja, genau. Weißt du, was mir gerade einfällt? Weil das ist, du weißt ja, wir nehmen ja hier am Sonntag auf für nächste Woche quasi. Wenn die Leute das hören, ist es mitten in der Woche. Aber gestern ist gerade was im Fußball passiert. Im ersten Spiel der Dänen gegen Finnland ist der Christian Eriksen umgekippt. Also ohnmächtig. Also man weiß noch nicht so viel heute, weil es ja nur der Tag danach ist. Ja.
Aber der musste reanimiert werden sogar, glaube ich, ne?
Ja. Genau. Und weißt du was? Man weiß ja noch nichts, was es alles war und so weiter. Aber das, was ich so lese, ich wusste es ja sehr früh, weil die dänischen Zeitungen waren super schnell, also Online-Zeitungen. Mhm. Und ich habe hier beim Nachbarn auch ein paar spielenden Jungs, die spielten im Garten, als ich nach Hause kam. Und ich dachte, wieso spielen die denn im Garten? Da ist doch gerade Fußball.
Ah, ja, da war die lange Unterbrechung.
Und dann habe ich gleich gefragt. Ja, und da haben die dann gleich gesagt, er hat aber überlebt. Mhm. Also die wussten Bescheid und so weiter. Aber wenn ich heute heute Morgen da so ein bisschen recherchiert habe, was los war, da stand tatsächlich bei mehreren bekannten Spielern, ich habe geweint. Mhm. Aus verschiedenen Nationen. Ja. Und da sieht man mal, das ist natürlich einfach ein Riesenschock und eine menschliche, eine Tragödie, wenn dieser Mann mit Kindern und Frau verstorben wäre, mal eben nebenbei da so auf der Seitenlinie oder wo er kam, glaube ich, aus der Ecke. Ja, also das ist ein Schock für alle. Mhm. Und da hast du alle Gefühle, menschliche Gefühle in den Gesichtern von diesen Menschen gesehen. Mhm. Erst es passierte und als dann die Nachricht kam, der hat überlebt. Und das waren ja nur Männer, die meisten. Ja. Also die waren ja wahnsinnig geschockt. Mhm. Und auch im Nachhinein, wo der Schock noch sitzt, aber das ist nach dem Spiel, nicht im Eifer des Gefechts, hätte ich fast gesagt, dass Männer da sagen, ich weinte. Ja. Also nicht nur, als es passierte, vor dem Schrecken, oh, stirbt er, sondern auch vor Freude, als er es nicht tat. Und deswegen, das sind menschliche Regungen. Und das hätte vielleicht vor 10 Jahren niemand gesagt, ich weinte. Ja, also nicht, weil ich gewonnen habe, sondern wegen der Gefühle. Ja.
Also da tut sich dann doch auch ein bisschen was. Ja, absolut.
Ja.
Das stimmt.
Ja. Aber das ist ein Schock jetzt auch für alle, die Dänen, die so national spielermäßig, also wie sagt man, mit rot-weißen Fahnen da draußen, also Sonnenbrillen mit rot-weiß, die rot-weiß sind und Hüten und was weiß ich, diese Jugendlichen, die schießen den Ball, ich glaube so 5-mal in der Spielzeit gestern, 5-mal in meinen Garten.
Ah, ja, okay.
Und da kommen verschiedene Jugendliche mit irgendwelchen roten Sachen auf dem Kopf, wie so Federn und was weiß ich, die Nation hat sich vorbereitet auf tolle Spiele, weil die Dänen echt gut sind gerade. Und man weiß jetzt gar nicht, es wäre ein Wunder, wenn er zurückkommt und mitspielt. Und außerdem sind es nur wenige Spiele, bis die denn raus sind. Ja. Jetzt hat mein Sohn geschrieben, dass die nach Belgien spielen, wo er schreibt, Weltbest. Also wir werden wohl dem mehr oder weniger beim nächsten Spiel, nächsten Donnerstag, raus sein.
Ja.
Und das ist, also die sind wie ein Schock.
Ja, ich finde, und viele haben sich jetzt einfach auch drauf, glaube ich, gefreut, weil es einfach mal nach dieser ganzen Corona-Zeit und Lockdowns und so endlich mal irgendwie so ein Event, ne, wo man ein bisschen mitgehen kann, wo wieder Emotionen und dann gleich irgendwie sowas. Das ist ja dann irgendwie auch extrem, und wie du schon sagst, ein Schock und irgendwie erstmal wieder so sehr erdend. Gut, es ist Gott sei Dank
für alle. Für Männer, für Frauen, für alle.
Es ist Gott sei Dank gut ausgegangen und gut, es wurde dann noch weitergespielt. Das fand ich dann wiederum so ein bisschen
nicht
befremdlich,
gut.
muss ich sagen. Da wurde dann doch irgendwie, nachdem alle geschockt waren, wieder so für mein Gefühl ein bisschen drüber hinweggegangen. Aber das muss ja jeder selber
wissen. Ja, aber weißt du was, wenn es denn mit 11 Meter endet, da weiß jeder, wie hochkonzentriert man sein muss. Ja, wer kann denn da bitte, das ist ja albern, so ein Spiel zu verlieren wegen so einem wegen einem unkonzentrierten 11 Meter, dann spiel doch nicht und warte, bis ihr euch gesammelt habt.
Bei das so einem fand ich auch schräg, Ding. Muss ich sagen.
Ja, finde ich auch nicht gut.
Ja.
Aber weißt du was, wenn du nichts, ich würde gerne heute den berühmten kurzen, den wir versuchen zu machen, schon so lange, jetzt ist es gleich eine halbe Stunde, ich wollte nämlich was erzählen zum Ende, aber dich erst fragen, ob du einverstanden bist und ob du noch Themen hast für heute, also Themen zu diesem Fußballthema.
Ja, ich würde dich einfach nur nochmal so perspektivisch gern fragen, was du glaubst, ob sich dieses Männlichkeitsbild, ob es da so mit dem Gefühl nach im Fußball eine Chance gibt, dass sich da auch noch ein bisschen was oder dass sie nachziehen, so dem gesellschaftlichen Wandel sozusagen ein bisschen folgen früher oder später. Was glaubst du, was ist da?
Habe ich ja durchleuchten lassen, natürlich.
Ja.
Also das Patriarchat funktioniert nicht.
Ja.
Das ist Druck für alle, für den Mann besonders und für die Frau, weil sie unterdrückt wird.
Ja.
Und was gut, dass du mich das gefragt hast, weil was ich eben meinte, in den 50ern war es nur eine komplett unterdrückte Hälfte der Menschheit, die Frau, die auch davor, kurz davor nicht wählen durfte, nicht arbeiten durfte ohne die Erlaubnis des Mannes und ihre Gebärmutter zwangsentfernt bekommen könnte bis 59, wenn sie hysterisch war, was ich sicher bin. So alle möglichen Dinge. Ja, einfach, wenn man andere Meinung hat, ist man ja hysterisch. Und wenn man die auch vertritt und laut, dann ist man ja eine Bitch oder was weiß ich. So, das war die Zeit. Dann kam diese, was ich schon angedeutet habe, 60er, 70er, Frauenbefreiung, Männer, die weich wurden, die dann aber gar kein Standing mehr hatten. Auch ein Kampf der Geschlechter. Jetzt wird es so langsam klar, es gibt noch laute Frauen, jetzt geht es um die Vulva, um das Genital der Frau und da gibt es reichlich viel zu tun und deswegen rennen auch ziemlich laute Frauen durch die Gegend, aber am Ende sollte es doch sich treffen in einem Nichtkampf, also in einem Wohlgefühl mit beiden Geschlechtern, wo der Druck von den Männern weg ist und die Frauen nicht mehr unterdrückt werden und dann sich Menschen verstehen können, egal wer mit wem schläft und mit wie vielen und so weiter. Sex ist einfach ein Kontrollmechanismus, also man kann Menschen kontrollieren über Regeln, über den Sex und über ihre Beziehungen und das wurde einfach viel zu lange getan. Und ich glaube, dass Menschen immer, die lernen heute zu bestimmen, ich will was und das dann auch durchzusetzen. Und das greift auch in den Sex und in die Beziehungen jetzt. Das ist jetzt eine Ego-Gesellschaft. Jeder kämpft gegen allen.
Ja.
Aber vielleicht kommt auch das ist das Nächste, was wir lernen müssen. Eine freundlichere Welt. Also das, ich war gerade in der Talkshow bei Strobel zum Thema Orgasmus, Mann, Frau, Sex als Ressource. Und er begann dann, ich glaube auch so sehr in unserem Gespräch nach der Sendung, zu sagen, dass er die Welt so unfreundlich findet.
Mhm.
Und ich glaube, da gibt es Studien von Uwe Hartmann in Hannover, ein Gynäkologe.
Ja.
Was ist es, was wir suchen beim Partner, Partnerin, Sex, egal wer mit wem.
Mhm.
Und das endet nicht auf gutes Aussehen, Geld, Macht, was weiß ich. Das endet auf den Faktor Freundlichkeit.
Ja.
Und das wäre eher deswegen, ich glaube, dass die Menschen, viele Menschen es satt haben, Kriege zu haben, Probleme, kämpfen, zu viel arbeiten, wer ist mehr als die andere, all das. Also ich glaube, dass einige dabei sind, vernünftig zu werden. Also das Patriarchat ist vorbei.
Ja, und es gab
ist
ja auch vorbei, tatsächlich.
Aber es ist Darf ich den Satz beenden? Es ist nicht vorbei. Ich betone, es ist noch da. Ja. Aber es löst sich langsam, weil nicht nur die Frauen es so nicht mehr möchten, sondern auch die Männer selbst.
Ja, und ich, also es gab ja auch im Fußball durchaus schon so Zuckungen, ne? Also dieser Begriff Metrosexualität, erinnerst du dich, so einzelne Spieler, die dann mit Ohrringen und so viel mehr auch Wert auf ihr Äußeres und ganz fernab von diesem klassischen, sage ich mal, Männlichkeitsbild. Also auch da war ja schon durchaus Bewegung drin. Also es tut sich.
Aber auch. Druck, Caro, Druck. Weil das ist ja wieder Social Media, weil die Fußballer Stars sind. Ja. Und da bekommen die den Druck, den Frauen immer hatten.
Ja.
So und so auszusehen und zu posten und dies oder jenes. Ja, genau. Das also das ist schon schwer. Es ist viel Druck draußen da heute für alle.
Ja. Du hattest vorhin gesagt, du hast noch eine kleine Anekdote von deinem
Ich wollte zum Thema Druck und Männer und Frauen im Fußball. Ja, genau. Ich habe nämlich, als ich habe ja diesen Vlog lange gehabt von seit 2010. Der ist auch noch da im Netz zu finden. Ich verdiene auch kein Geld, deswegen ist keine Werbung jetzt. doch-noch.tv. Und als ich damit begann, ich habe gerade darauf recherchiert, ich erinnerte Caro, dass ich einen dazu zum Fußball gemacht habe, und zwar die WM in 2010.
Oh, okay.
Und ich habe gesehen, das war mein vierter Vlog. Also ich war gerade da noch am Experimentieren und tun und machen. Mhm. Und der Vlog war ja mit Felix. Felix war mein Kameramann und der war immer zu hören, aber nicht zu sehen. Mhm. Und er hat auch nicht ich, sondern er hat gesagt, wollen wir nicht was zu der WM machen?
Ja, na siehst du es. Nicht nur mich interessiert dieses Thema.
Genau. Und da könnt ihr, den könnt ihr euch angucken, wenn ihr Bock habt. Der ist total albern. Das sage ich. Ich sitze in meiner Küche und sage, was passiert mit Männern? Ja, zwei Sachen bei der WM oder EM. Die werden albern und sie sitzen vorm Fernseher. Mhm. Also das war so eine kleine Einleitung zu dem Testosteron und so, und jeder dritte Mann sitzt vorm Fernseher oder sowas, egal. Aber was dann so passierte, war, ich ziehe meinen Bademantel aus und habe darunter das dänische Trikot meines Sohnes an und dann laufe ich los, weil nämlich eins meiner Nachbarn, Peter de Vries, ein Hutmacher in Eppendorf, der ist ja Holländer. Mhm, mh. So, und die Holländer, die sind ja auch ganz gut,
oder?
Und haben Orange an. Mhm. Und ich wusste von ihm, dass in Eppendorf, damals Café Soll, also es gibt's nicht mehr, das spielte Holland gegen Dänemark. Oh. Und ich hatte mit Felix vereinbart, ich laufe einfach los und er folgt mir mit der Kamera. Mhm. Und das tut er. Und ich rase rein in Café Soll in meinem roten Trikot in einen riesen Haufen Oranges, orangen Trikots. Ja. Da saßen nur Männer, alle in Orange. Und die guckten mich alle an, als ich in der Tür stand. Und dann wurde ein Tor geschossen.
Der? Däne?
Genau in der Sekunde. Ein dänisches Tor.
Oh nein.
Und zwar ein Eigentor. Und deswegen lebe ich noch.
Oh nein. Oh naja, die Holländer sind da, die Niederländer sind da auch hoch emotional. Das ist ja auch
eine. Richtig, aber man sieht es nicht in dem Vlog, da sieht man mich nur reinkommen und so weiter. Aber das war wirklich, als ich reintrat, wurde ein Tor geschossen. Ja, also die Dänen schossen ein Tor, aber leider weiß ich selber.
Oh nein, oh nein. Was meinst du mit albern?
Aber das zum Thema Fußball. Ja,
was meinst du mit albern? Das, die werden albern? Also, das wollte ich nochmal nachfragen.
Ja, da meine ich Klapphüte, ja, okay, was weiß ich, also merkwürdige Kopfverkleidung und natürlich, viele sind betrunken, und da ist man eh albern, aber viele nutzen das ja als Trinkorgie und machen Sachen, tun Sachen, rufen, schreien, singen in denen, also da haben wir ja die Hooligans auch, die oft Verbote kriegen, die Engländer liegen da ganz vorne, habe ich gehört, aber auch die Dänen und die Holländer, die flippen ja total aus in ihren orangen und roten Trikots und sind laut in der Bahn und so weiter.
Ja, die Deutschen
ich müsste mal wissen, ob die jetzt auch tatsächlich Masken tragen, nur wenn da ein Fußball drauf sind und die farbig sind oder so, die gibt's bestimmt auch. Ja. Aber jetzt ist gut, ne? Jetzt ist nämlich wieder lang geworden.
Ja, jetzt haben wir aber auch alles besprochen. Es ist ja nur dieses Jahr EM-Light. Also so im vollen.
Dann sage ich nur. Ne,
dank der Pandemie, so richtig geht's ja noch gar nicht. So kann man sich ja noch gar nicht so gehen lassen, wie man vielleicht gern will.
Nein.
Es ist ja alles
und unser Spruch damals, wir haben ja die EM gewonnen, unerwartet irgendwann, weil ich glaube, Türkei, irgendjemand war abgetreten. Und dann gewannen wir und da war der Slogan, we are red, we are white, we are Danish Dynamite.
Ja, genau.
So, aber jetzt ist es gerade nicht so dynamitig, glaube ich, wenn eines der wichtigen Personen nicht mehr dabei ist. Wir werden es sehen und ich mache jetzt Wochenende.
Ja, ich auch. Und dann, ich bin EM-mäßig noch nicht eingestiegen, aber Dienstag geht's ja dann mit dem ersten Spiel der Deutschen los, da werde ich dann auch ins EM-Fieber tauchen. Also, dann würde ich sagen wir für heute Tschüss. Wenn ihr noch irgendwie Anregungen, Anmerkungen oder irgendwas habt, dann mein kleines Sprüchlein wie gehabt. Schreibt uns an achkomm@rnd.de. Achkomm in einem Wort @rnd.de oder über unseren Instagram-Account achkommpodcast per Direktnachricht. Wir freuen uns über alle Nachrichten.
Ja.
Und dann wünschen wir allen eine gute EM. Mal schauen, wie es läuft für alle.
Ja, genau. Und einfach immer weiter Sex haben und auch mit euren Angehörigen, die drüber reden.
Genau.
Ja, obwohl der Ball noch durch die Gegend fliegt.
Ja, wunderbar. Wunderbar, genau. Also, mach's gut, bis bald. Tschüss.